Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Das Zeitalter der Astropolitik hat begonnen. Immer mehr Staaten bauen eigene Weltraumprogramme auf und investieren in Trägerraketen und Satelliten. So steht es in einem Artikel der von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Zeitschrift Die politische Meinung. Und weiter heißt es dort: Strategisch vorteilhafte Satellitenpositionen im All, Zugänge zur Umlaufbahn, Rohstoffe auf anderen Himmelskörpern oder gar Planeten, auf denen humanoides Leben möglich ist, wecken Begehrlichkeiten. Dabei steigert der Drang zur Erweiterung staatlicher Operationsbereiche das Konfliktrisiko und gefährdet die Sicherheit im Weltraum, denn dieser ist längst zur militarisierten Zone geworden. In dieser Folge unseres Podcasts Auslandsinfo Spotlight wollen wir näher auf diese Entwicklung im Weltraum schauen. Wir werden darüber sprechen, wie Mächte wie die USA, China und Russland im All miteinander konkurrieren und warum der Weltraum in Zukunft ein Ort direkter Kriegsführung werden könnte. Wir werden erfahren, was uns die russische Invasion der Ukraine mit Blick auf die Bedeutung des Weltraums lehrt. Und wir wollen besprechen, wie Deutschland und Europa hinsichtlich des Weltraums agieren und was es mit dem neuen Wettrennen zum Mond auf sich hat. Das tun wir mit der Expertin Dr. Antje Nötzold von der Technischen Universität Chemnitz. Die Politikwissenschaftlerin forscht zum Thema Astropolitik und hat jüngst das Buch Strategischer Wettbewerb im Weltraum herausgegeben. Mehr Infos zu dem Buch gibt es in den Shownotes. Ich bin Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, ich bin jetzt mit Frau Dr. Antje Nötzold verbunden. Hallo Frau Nötzold und vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo, freut mich.
Frau Nötzold, wir wollen heute über die Rivalität der Großmächte im Weltraum sprechen und darüber, wie sich diese konkret äußert. Lassen Sie uns aber wie üblich in unseren Podcasts mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplettieren, okay?
Okay.
Dann fangen wir an. Der Begriff Astropolitik bedeutet
die Übertragung des Konzepts der Geopolitik auf den Raum des Weltraums, also auf den astronomischen Raum.
Ich befasse mich politikwissenschaftlich mit dem Weltraum, weil
ich das ein super spannendes Gebiet finde und es leider auch politikwissenschaftlich noch ganz wenig bearbeitet ist.
Mit Blick auf den Weltraum ist es zentral, dass
wir in Deutschland unsere Weltraumblindheit ablegen und uns bewusst sind, wie bedeutend dieser Raum über unseren Köpfen ist.
Weltraumblindheit, haben Sie jetzt gesagt, da kommen wir dann später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, auf den deutschen und europäischen Blick auf den Weltraum. Frau Dr. Nötzold, ich habe in der Einleitung schon gesagt, dass Sie kürzlich gemeinsam mit Kollegen ein umfassendes wissenschaftliches Buch zur Weltraumpolitik herausgegeben haben. Darin schreiben Sie, dass es für die Industrienationen unserer Zeit überlebenswichtig sei, dass die weltraumbasierte Infrastruktur funktioniere. Über was für Infrastruktur reden wir denn da eigentlich genau und warum ist diese so zentral für unser modernes Leben?
Nun, wir reden da vor allen Dingen über die Satelliteninfrastruktur, die mittlerweile über unseren Köpfen sehr weit verbreitet ist und mit der wir alle täglich mehrmals in Berührung kommen. Und es geht nicht nur um die Wettervorhersage, um die Navigationssysteme, Fernsehen, Kommunikation, sondern auch um Sachen wie hochpräzise Zeitsignale. Es würde kein Geldautomat funktionieren. Der ganze Börsenhandel basiert darauf. Sowie der Flug- und Schiffsverkehr wird über diese Systeme ja, positioniert, koordiniert und mittlerweile bis hin zur Steuerung und Koordinierung auch des öffentlichen Personennahverkehrs, um nur ein paar Beispiele zu nennen, wie wir alle täglich mehrmals mit dem Weltraum in Berührung kommen.
Und Frau Nötzold, ich habe in Ihrem Beitrag auch gelesen, auch der Klimaschutz profitiert im Grunde vom der Weltrauminfrastruktur.
Auch sehr. Also um die 80% unserer Daten, die wir generieren, um die Auswirkungen des Klimawandels zu analysieren, stammen von Satelliten.
Nun ist es so, dass mit dieser Relevanz ja auch eine wachsende Abhängigkeit von dieser Infrastruktur einhergeht. Und in Ihrem Text schreiben Sie sinngemäß, dass dadurch zugleich, also wir profitieren einerseits davon, andererseits steige damit das machtpolitische Potenzial dieser Infrastruktur. Können Sie das näher ausführen?
Und zum einen ist die Frage, wer bietet denn diese Infrastruktur an? Also von wem sind wir abhängig, diese Services diese Daten zu beziehen? Und zum anderen natürlich können Sie, wenn Sie diese Infrastruktur kontrollieren oder auch diese Infrastruktur ausschalten können, den Gegner bis ins tägliche Leben, in seinem gesellschaftlichen Leben lahmlegen. Dazu kommt noch, dass alle diese Systeme einen Dual-Use-Charakter haben. Das heißt, sie haben eben auch militärische Implikationen. Kommunikationssysteme, Erdbeobachtung, Steuerungssignale können sie auch militärisch einsetzen. Also die moderne Armeen, die moderne Kriegsführung basiert auf diesen Weltraumsystemen. Das macht sie natürlich auch zu attraktiven Systemen, um dem Gegner schaden zu können, um diese Fähigkeiten ausschalten zu können und macht sie natürlich dadurch auch verwundbar. über diese Systeme.
Frau Nötzold, jetzt haben Sie gesagt, die Frage ist eben relevant, wer bietet die Infrastruktur da oben sozusagen an? Können Sie das vielleicht ganz kurz sagen? Wer sind denn eigentlich so vielleicht die wichtigsten Staaten, die über Infrastruktur im Weltraum verfügen und vielleicht aber auch private Anbieter?
Also wir sprechen von 6 Weltraum-Großmächten. Das sind in der Reihenfolge, wie sie es auch erlangt haben, die USA und damals die Sowjetunion, jetzt Russland. Wir haben China, wir haben Japan, wir haben die ESA, also die European Space Agency, also europäische Staaten, die sich hier zusammengeschlossen haben. Und wir haben Indien. Und diese 6 Staaten spricht man von Großmächten, weil sie eben über das gesamte Fähigkeitsspektrum verfügen. Also von dem Launchen von Applikationen, von Satelliten dann auch im Erdorbit. Es werden aber auch immer mehr Staaten, die sich im Weltraum engagieren. Mittlerweile haben über 80 Staaten nationale Raumfahrtprogramme. Das heißt, sie betreiben Satelliten, teilweise bauen sie Satelliten. Und dazu kommt in den letzten 10, 15 Jahren ein massiv wachsender wirtschaftlicher Sektor, der sogenannte New Space Sektor, der auch vor allen Dingen generiert durch die massiven Senken der Payload-Kosten, also der Launching-Kosten, der Kosten, was es kostet, mit einer Rakete Systeme da hochzubringen, ins Weltall zu bringen. Hier hat gerade SpaceX die Kosten um bis zu 90% reduziert bereits seit 2010 mit seinen wiederverwertbaren Raketen. Trend geht dahin, dass mit dem Starship, sollte es einmal fliegen, das Ganze nochmal massiv runtergeht. Das heißt, wir haben auch hier mittlerweile vielfältige kommerzielle Akteure. An erster Stelle natürlich SpaceX, auch mit Starlink, die auch im Weltraum sehr aktiv sind, mittlerweile auch zahlenmäßig dominieren. Von den aktuell um die 9.500 aktiven Satelliten gehören um die 5.800, wenn ich es richtig im Kopf habe, allein zu Starlink.
Korrigieren Sie mich, das ist ja der Konzern von Musk, ist das richtig?
Genau. SpaceX ist der Konzern von Elon Musk.
Frau Nötzold, wenn wir nun auf die irdische politische Lage schauen, so sehen wir ein aggressiv-revisionistisches Russland und außerdem die Weltmachtambitionen von China, die zu einer zunehmenden Rivalität mit den USA führen. Inwieweit spiegeln sich denn diese Entwicklung hier auf der Erde auch im Weltraum wider?
Also die Großmächte-Rivalität hat schon immer im Weltraum stattgefunden, wenn wir uns auch an die Zeiten des Kalten Kriegs zurückerinnern. Mittlerweile findet aber auch der aktuelle Systemkonflikt des 21. Jahrhunderts, also zwischen den USA und China, im Weltraum statt, ist im Weltraum angekommen. Wir sehen, dass China in den letzten 25 Jahren seine Weltraumfähigkeiten rasant ausgebaut hat, also vom ersten Taikonauten 2003 bis hin zur Mittlerweile.
Taikonaut, vielleicht können Sie das kurz erklären?
Ja, man spricht ja von den Astronauten im westlichen System, dann hat man im ersten Space Race quasi von den Kosmonauten gesprochen und die chinesischen Raumfahrer werden gemeinhin, also von unserer Seite her, als Taikonauten bezeichnet.
Okay, ja.
Genau, also dieser rasante Ausbau der chinesischen Weltraumfähigkeiten, wie gesagt, vom ersten Taikonauten 2003, das heißt, das dritte Land, was überhaupt eigenständig zu bemannter Raumfahrt fähig war, hat China mittlerweile eine eigene Raumstation aufgebaut, internationale Raumstation. Übrigens innerhalb von 18 Monaten ist diese funktionsfähig gewesen. Und hat Pläne für eigene Mondlandungen, für eine eigene Mond-Research-Station, Mars-Pläne, die es übrigens bisher in seinen Zeitplänen immer alle erfüllt hat. Das heißt, damit wird China, ja, baut sein Prestige aus, zeigt, dass es verschiedene Technologien beherrscht, kann auch Alternativen, kann Weltraumfähigkeiten für andere Länder anbieten, wird dadurch attraktiv, baut damit aber auch ganz bewusst seine militärischen Fähigkeiten aus. Ich hatte ja schon gesagt, moderne Armeen basieren mittlerweile auf diesen Systemen und versucht damit auch die Dominanz, die Überlegenheit der USA herauszufordern. Ganz klares Ziel der chinesischen Weltraumpolitik, auch in ihrem White Paper zur Space Policy formuliert ist, eine Großmacht, eine Great Space Power in all assets, also in allen Bereichen zu werden.
Und wie reagieren denn die USA auf diese Herausforderung?
Und sie haben diese Herausforderung erkannt. Also zum einen die chinesischen Pläne zum Mond zu kehren, also die Raumfahrt zu beherrschen und aber auch die erste Landung eines Gefährts auf der erdabgewandten Seite, der dunklen Seite des Mondes, den China 2019 gelungen hat, hat dazu geführt, dass sich auch das Weltraumprogramm in den USA wieder stärker geworden ist, reaktiviert worden ist. Sie haben vielleicht schon mal was von dem Artemis-Programm gehört, also die Missionen, die jetzt zurück auf den Mond führen wollen. Übrigens eine sehr schöne Analogie. Artemis ist in der griechischen Mythologie die Zwillingsschwester von Apollo. Deswegen das Artemis-Programm jetzt, mit denen eben auch die USA wieder zurück zum Mond wollen. Sie haben sich dieses neue Space Race angenommen, wollen eben hier wieder die Ersten auf dem Mond sein. Wobei man sagen muss, hier wird dieser nächste Schritt auf dem Mond eigentlich nicht der Endpunkt sein wie beim ersten Space Race, sondern mehr oder weniger nur ein Zwischenschritt. Es wird eben jetzt hier darum gehen, permanente Stationen, bemannte Stationen auf dem Mond aufzubauen, auch mit dem Artemis-Programm dann, beziehungsweise auch die Chinesen mit ihrer International Lunar Research Station. Und das aber als erste Punkte, mit dem sie dann eben auch einen strategischen Raum besetzen, einen strategischen Raum beherrschen können. Es wird auch darum gehen, bestimmte Punkte im lunaren Orbit zu besetzen und zu kontrollieren und damit eben aber auch rückwirkend den Blick auf die Erde und die Kontrolle über das Orbit auf die Erde zu haben.
Das erinnert einen ja so ein bisschen an den Kalten Krieg, den Sie auch schon angesprochen haben. Damals war es ja so, dass die Sowjetunion und die USA um die technologische Vorherrschaft im Weltraum gerungen haben. Die Sowjetunion etwa schoss 1957 mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten ins All. Und 1969 betrat dann mit dem Amerikaner Neil Armstrong der erste Mensch den Mond. Damit hatten also die USA dann das viel zitierte Rennen um den Mond gewonnen. Sie haben das jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Es geht also jetzt bei diesem zweiten Rennen um den Mond darum, dass USA und China darum konkurrieren, wer als erstes eine Station auf dem Mond errichtet. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das sind die Langfristigen, wobei ich würde ja auf mittelfristigen Ziele sprechen. Das heißt, diesmal wird es eben nicht mit dem Schritt auf den Mond beendet sein, sondern man will eben hier bestimmte Räume besetzen. Jetzt könnte man sagen, ja, der Mond ist ja an sich relativ groß, da bietet genug Platz für alle. Nun gibt es aber nur relativ wenige Positionen, die dafür eben auch sehr gut geeignet sind. Deswegen zielen eben alle auf die Südpolregion des Mondes. Also nicht umsonst sind die aktuellen Missionen, die wir eben auch hatten, die Landung, die indische Landung auf dem Südpol, Mission jetzt gerade auch die japanische, zielen auf diese Bereiche. Und da geht es eben auch darum, wer hat denn zuerst diesen Platz, weil es geht auch um Ressourcen. Wir haben Wasser auf dem Mond, wir haben gegebenenfalls auch Helium-3 und das können sie nicht nur zum Aufbau dieser Station benutzen, sondern es geht dann eben auch den Schritt weiter. Also es geht dann auch um vom Mond aus beispielsweise zu starten, um dann Mars-Missionen durchzuführen. Als Beispiel. Also wir reden auch davon, wer setzt dann eben bestimmte Standards, indem man eben zuerst bestimmte Gebiete besetzt und damit eben auch bestimmte Regularien.
Der Punkt Ressourcen, den fand ich auch sehr spannend, als ich Ihren Text gelesen habe. Ein Begriff, den ich da gelesen habe, war Ressourcen für sogenannten Weltraumbergbau. Was ist denn damit gemeint?
Ja, das sogenannte Space Mining. Also das klingt zwar wirklich absolut abgespaced, wenn man sich das überlegt, aber auch da gibt es schon größere Ideen dazu. Da gibt es auch Studien dazu, Unternehmen, die sich da engagieren. Das heißt, wir müssen zum einen unterscheiden die Nutzung der Ressourcen beispielsweise auf dem Mond. Also ich habe gerade schon von Wasser gesprochen, von Helium gesprochen, um dadurch permanente Stationen zu betreiben, um gegebenenfalls auch einen Hub aufzubauen, um weiter Deep Space Explorationen zu betreiben. Es gibt aber auch Überlegungen zu Asteroidenbergbau, also dass man wirklich bestimmte Mineralien, bestimmte Rohstoffe hier abbaut, um sie dann quasi auch wieder zu nutzen.
Und das ist kein Science Fiction, sondern das wird tatsächlich ernsthaft.
Das wird, also wir sind dann nicht in der Phase, wo es irgendwelche Explorationen gibt oder irgendwelche konkreten Zeitpläne, aber das ist kein Science-Fiction, also das ist durchaus Sachen, die man in der Überlegung hat. Wenn wir überlegen, vor 20, 30 Jahren war Tiefseebergbau auch etwas, was nach Science-Fiction klang, dass sie irgendwas in 4000 Meter Tiefe abbauen. Hier sind wir an der Schwelle dessen, dass es beginnt, dass man mit Tiefseebergbau beginnt und auch hier haben wir dann quasi Bereiche, wo man sich langfristig hinorientiert. Das Problem ist, dass diese technologischen Entwicklungen im bestehenden Regime oder in bestimmten Rechtsetzungen, den Outer Space Treaty, also dem Weltraumvertrag, nicht mit erfasst sind.
Frau Nötzold, auf den Weltraumvertrag, glaube ich, kommen wir am Ende nochmal zu sprechen, wenn wir sowieso darauf schauen, wie denn auch potenzielle Konflikte im Weltraum in Zukunft vermieden werden können. Jetzt würde ich gerne nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den Sie auch in Ihrem Text erwähnt haben. Dort schreiben Sie, dass im Falle eskalierender Konflikte zukünftig möglicherweise auch der Weltraum zu einem Raum direkter Kriegsführung werden könnte. Also nicht nur ein Raum, der für die Kriegsführung hier auf der Erde von Bedeutung ist, sondern ein Raum, in dem selber Krieg geführt werden könnte. Wie muss man sich denn ein solches Szenario vorstellen?
Ja, genau. Also momentan dient der Weltraum als Unterstützungsraum. Ich hatte ja gerade schon von den Dual-Use-Fähigkeiten gesprochen. Das heißt, wie gesagt, damit werden diese Systeme aber auch attraktiv und Kriegsführung dann nicht nur durch, sondern im Weltraum würde bedeuten, dass diese Systeme eben aktiv adressiert werden. Und auch da sind wir schon längst in einem Rüstungswettlauf um die sogenannten Counterspace-Fähigkeiten, die genau das umfassen. Also wie kann ich diese weltraumbasierten Systeme stören bis hin zu zerstören. Und hier haben wir ein extrem breites Spektrum. Der Klassiker ist, sie nehmen eine Rakete und schießen damit einen Satelliten ab. Die sogenannten Assad-Tests, die auch immer wieder durchgeführt wurden, hoch umstritten sind, weil sie eine extreme Menge an Weltraumschrott produzieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sogenannte In-Orbit-Operationen, das heißt, es gibt manövrierfähige Satelliten, mit denen sie sich anderen Systemen annähern können. Sie können die stören, sie können die mit verschiedenen Greifarmen, die es auch schon gibt, adressieren. Sie können über Laser die Systeme der Gegner stören, über elektromagnetische Impulse, was übrigens auch durch Nuklearwaffen im Weltraum, nukleare Detonationen ausgelöst werden können. Sie können aber auch an die Datenübertragung zwischen dem Weltraumsegment und der Bodenstation gehen und dann hier diese elektronischen Signale stören durch Jamming, durch Spoofing oder auch durch Cyberangriffe. Und das findet bereits statt. Also diese kinetischen Angriffe, dass kinetisch Satelliten zerstört wurden, wurde bisher nicht auf gegnerische Systeme angewendet. Also es wurden immer nur eigene Satelliten abgeschossen oder mit diesen Greifarmen adressiert. Aber wir haben beispielsweise...
Also zu Testzwecken.
Genau, also das ist auch eine gewisse Abschreckungswirkung. Sie zeigen einfach, sie können das. Sie sind in der Lage, das zu tun. Der andere Punkt ist eben, was stattfindet, sind Cyberangriffe. Der Krieg gegen die Ukraine, der russische Angriff begann im Weltraum, also eine Stunde vor Beginn der Invasion, hat Russland den SWIA-Satellitensystem mit dem Cyberangriff in seiner Funktion gestört. Wir haben in Deutschland uns ein paar tausend Windkraftanlagen nicht mehr steuern können. In der Ukraine ist das Kommunikationssystem von Militär und Regierung betroffen gewesen. Was wir auch seit Anfang des Jahres großflächig sehen, sind GPS-Störungen über der Ostsee, über den baltischen Staaten, was natürlich ganz massiv den Schiff- und Flugverkehr hier beispielsweise in Mitleidenschaft zieht.
Frau Lesse, da haben Sie eigentlich auch schon zum Thema übergeleitet, zu dem ich jetzt gerne kommen würde. Das ist eben der russische Angriff auf die Ukraine. Das wird, so habe ich gelesen, auch als ein Krieg bezeichnet, der eben zeigt, wie groß der Bedeutungszuwachs des Weltraums eigentlich ist inzwischen. Wir haben jetzt schon den Anfang des Krieges angesprochen, aber vielleicht können Sie mal ganz kurz insgesamt sagen, wo zeigt sich in diesem Krieg, dass der Weltraum eben an Bedeutung gewonnen hat?
Also was wir sehen, er wird eben als erster beidseitiger Weltraumkrieg bezeichnet oder auch als erster kommerzieller Weltraumkrieg. Warum? Nun, zum einen sehen wir, dass eben im Gegensatz zu früheren Kriegen nicht nur die eine Nation, die eben über hohe Weltraumfähigkeiten verfügt, diese ausnutzt, sondern wir sehen eben, dass gerade es der Ukraine sehr gut gelungen ist, über kommerzielle Systeme, also über Starlink, was diese ausgesetzte Kommunikation innerhalb weniger Tage ersetzen konnte. Mittlerweile sind über 40.000 Starlink-Systeme in der Ukraine vor Ort und stellen eben Kommunikation im militärischen wie im zivilen Bereich sicher. Man hat eben ganz massiv auf bestimmte Erdbeobachtungsdaten zurückgreifen können, Aufklärungssatelliten, also auch Satellitenbilder. Das heißt, wir sehen das auch, aber die Bedeutung auch im Zivilen. Also erstmals konnten über diese kommerziellen Anbieter eben auch Medien beispielsweise auf Daten, auf Bilder zugreifen, die eben sonst teilweise nur bei den Geheimdiensten geblieben sind. Bis hin dazu, dass wir eben über Satellitendaten, über diese Bilder auch bestimmte Kriegsverbrechen nachvollziehen können, aufklären können. Also das heißt, wir haben eine ganz große Bandbreite bis hin zur Kriegsführung an sich. Also sie haben diese hochmobilen Systeme, wo sie immer erstmal die Lage erfassen müssen, dann müssen sie die Situation, die Lage zurückgeben und dann wird erst wieder der Angriff gesteuert, gezielt. Und das haben sie über die Aufklärungsdrohnen, aber auch über Starlink-Kommunikation, haben sie hier eine Reaktionszeit, die früher bei um die 20 Minuten lag, auf eine Minute reduziert. Das heißt, sie haben über diese Systeme mittlerweile Kriegsführung in Echtzeit. Und das vielleicht ein letzter Punkt noch, das Besondere ist auch, dass wir diesmal über diese kommerziellen Systeme es eben gerade auch der Ukraine gelungen ist, auf die zurückzugreifen. Also ein Staat, der vorher über kaum Weltraumfähigkeit verfügt hat, konnte eben jetzt hier das über diese kommerziellen Systeme ausgleichen und sehr geschickt auch zur Verteidigung nutzen.
Lassen Sie uns kurz nochmal bei Russland bleiben. Anfang des Jahres gab es Medienmeldungen, wonach der Kreml möglicherweise Atomwaffen im All stationieren wolle, die sich gegen Satelliten richten könnten. Auch diese Möglichkeit von Atomwaffen im All haben Sie ja eben schon angesprochen. Putin hat das jetzt auf Russland bezogen dementiert. Ende April allerdings lehnte Russland als einziger Staat eine von den USA und Japan in den UN-Sicherheitsrat eingebrachte Resolution ab, die sich gegen ein Wettrüsten im All richtete und die Verpflichtung des von Ihnen schon angesprochenen Weltraumvertrages unterstrich. Wie blicken Sie auf diese Thematik?
Ja, das ist ein breiter Punkt. Also zum einen ist, wie gesagt, die Stationierung von Nuklearwaffen und Massenvernichtungswaffen im Orbit im Weltraum verboten. Den Vertrag hat Russland ratifiziert. Das ist Mitglied. Das heißt, es wäre ihm nicht erlaubt, das zu tun. Es gibt natürlich viele Spekulationen, was genau damit gemeint ist. Sei es ein Satellit, der nuklear betrieben ist, sei es ein Satellit, der eine Nuklearwaffe hat. Man muss auch überlegen, was für Nutzen würde das denn bringen, weil eben, wenn sie einen nuklearen Sprengkopf detonieren, werden ja alle Systeme in der näheren Umgebung, je nachdem wie groß die Detonation ist, betroffen. Das heißt, sie würden mehr oder weniger auf der einen Seite auch ihre eigenen treffen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, es wird, wie sie arbeiten ja jetzt gegen Starlink beispielsweise. Also ich hatte ja schon erwähnt, die Menge an Satelliten, die sie haben, das heißt, mit den anderen Systemen, wenn sie da einen von diesen über 5000 Starlink-Satelliten oder vielleicht auch zwei oder drei ausschalten, ändert das an der Funktionsfähigkeit des Systems erstmal relativ wenig. Währenddessen wir früher eben große Militärsatelliten hatten und wenn sie die Bundeswehr zum Beispiel zwei Kommunikationssatelliten, wenn sie da einen davon abschießen, dann haben sie natürlich viel größeren Effekt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Russland hat diese Resolution abgelehnt, die eben nochmal bewusst, aber auch auf das sich gegen das nukleare Wettrüsten im All geeinigt hat, hat als Alternative dazu ein Amendment eingebracht, zu sagen, es geht eben um die alle Waffen. Wir sollten eben alle Waffen im Weltraum verbieten und nicht stationieren, was ja an sich eigentlich ein grundsätzlich guter Ansatz wäre. Ich hatte ja auch schon von der Prämisse der friedlichen Nutzung des Weltalls gesprochen. Jetzt haben wir aber ein großes Problem, wenn Sie bedenken, dass ich Ihnen gerade die Counterspace-Fähigkeiten erläutert habe und was Sie damit machen können. Sie können eben damit Gegner stören, Sie können aber auch beispielsweise Weltraumschrott adressieren. Sie können Ihre eigenen Satelliten reparieren oder refuelen. Und das sind Sachen, die wir zukünftig immer mehr sehen werden. Dann ist die Frage, was ist denn jetzt eine Waffe im Weltraum? Können Sie das über Systeme definieren oder muss man das nicht eigentlich eher über Verhalten definieren? Und der Ansatz Russlands und gerade Chinas ist seit ein paar Jahren, versuchen bestimmte Systeme zu definieren, in denen die sie teilweise weniger haben oder in denen die USA dominant sind, währenddessen eben gerade der Ansatz auch der EU ist, eben hier bestimmtes Verhalten zu definieren. Also was ist eben nachhaltiges oder sustainable Verhalten im Weltraum oder man spricht mittlerweile auch über unfreundliches Verhalten. Also wenn sich eben Satelliten zu nah anderen Satelliten annähern, das kann diese stören, sie können dann aber auch versuchen, irgendwie diese abzugreifen. Das heißt, das ist momentan noch eine offene Frage, die eben nicht geklärt ist. Was ist eine Waffe im Weltraum? Und das kommt eben in diese Diskussion momentan noch mit hinein. Und was würde eben so ein nuklearer Satellit den Russen bringen? Natürlich zum einen wieder, wir haben es, die Gefahr besteht, dass wir es detonieren und wir zeigen auch, wir können das letzten Endes.
Aber die Gefahr, dass das jetzt in allzu naher Zukunft irgendwie passieren würde oder dass Russland diesen Schritt gehen würde, sehen Sie jetzt nicht ganz akut.
Das ist auch in den Sachen, die kommuniziert wurden, was über den Kongress, US-Kongress bekannt wurde, wurde ja auch nochmal, weil es große Reaktionen darauf gab, gesagt, es ist kein imminent threat, also nichts, was momentan aktuell ansteht. Aber es zeigt natürlich, dass es Planungen dazu gibt und dass man überhaupt darüber nachdenkt und daran arbeitet, das eben auch technisch machen zu können, theoretisch. Und da sie Russland über eigene Raketen und über eigene Launching-Fähigkeiten verfügt, es ist ja nie, man kann ja vorher nicht reinschauen, was für ein System mit der Rakete nach oben gebracht wird.
Jetzt haben Sie eben schon angedeutet, die verschiedenen Auffassungen bei der Frage, was ist eigentlich eine Waffe im Weltraum und was nicht? Also vor allem die verschiedenen Positionen zwischen China und Russland auf der einen Seite und beispielsweise der EU auf der anderen Seite. Wie wahrscheinlich halten Sie es eigentlich, dass diese verschiedenen Interpretationen, aber auch überhaupt das Wettrüsten insgesamt, dass man das global in den Griff bekommt, eingrenzen, eindämmen kann? Und was muss dafür passieren? Also wie wahrscheinlich ist das, dass wir in näherer Zukunft tatsächlich globale Regeln bekommen, die dazu führen, dass wir eben kein Wettrüsten im Weltraum haben und das Risiko einer Eskalation gemindert wird?
Ich bin da eher skeptisch, dass wir da momentan oder in näherer Zukunft vorankommen. Wir haben eben die Rivalität zwischen den westlichen Staaten, den USA und Russland, China auf der anderen Seite. Das überträgt sich natürlich auch in die Gremien, die dafür zuständig wären. Also es wäre das UN Committee on Peaceful Use of Outer Space in Kombination mit der Conference on Disarmament, die eben hier die entsprechenden Richtlinien erarbeiten müssten, die dann eben gegebenenfalls in einer Resolution angenommen werden müssen oder in den völkerrechtlichen Vertrag münden. Und hier sehen wir wir eben diesen, ja, diesen Deadlock, also diesen Stillstand schon seit ein paar Jahren. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, die Ideen, mit denen Russland und China reinkommen und die eben wieder aus verschiedenen Gründen zurückgewiesen werden. Also bin ich skeptisch, dass hier momentan eine größere Bereitschaft besteht. Man kann natürlich immer schauen, dass in Untergruppierungen zu regeln. Also ein Ansatz sind beispielsweise die Artemis Accords der USA, die eben jetzt hier ihre Interpretation auch des Weltraumvertrages gerade mit neuen Bereichen wie eben dieses Forschungsstationen oder auch gegebenenfalls Weltraumbergbau eben versuchen auszudefinieren und immer mehr Staaten dazu zu bekommen, in diese Interpretation zu teilen. Mittlerweile sehen wir aber auch, dass China genau das Gleiche tut mit seiner International Lunar Research Station und der auch versucht, Länder in seine Gruppierung letzten Endes mit hineinzuholen. Und wir sehen eben noch Möglichkeiten, wie die EU hat mit ihren Code of Conduct, also Sustainable Behavior in Space, also nachhaltiges, verantwortungsbewusstes Verhalten im Weltraum möglich zu definieren, um eben hier verschiedene Probleme anzugehen. Damit geht es nicht nur unbedingt um Rüstung, sondern es geht eben auch, diese Systeme zu erhalten. Und ich hatte ja schon auch über Weltraumschrott gesprochen.
Aber allzu optimistisch, dass ein großer Durchbruch ansteht in nächster Zeit, das sind Sie nicht.
Nein, bin ich leider nicht. Weil natürlich auch alles, was im Weltraum passiert, wir nicht entkoppelt von dem, was auf der Erde passiert, nehmen können. Und da sind wir wieder ganz am Anfang bei dem ersten Schlagwort, was Sie aufgebracht haben, nämlich der Astropolitik.
Frau De Zoldt, das wäre jetzt ein schönes Ende, aber ich will noch eine Frage stellen. Und zwar genau zu Europa und zu Deutschland, weil Sie da ganz am Anfang auch gesagt haben oder so ein bisschen was angedeutet hatten, dass das da durchaus mehr passieren kann. Wie würden Sie denn Deutschland, Europa als Akteur im Weltraum einschätzen und wo ist möglicherweise mehr zu tun?
Europa ist ein wichtiger Akteur im Weltraum. Ich hatte es ja schon erwähnt über die ESA, also die Staaten, die sich in der ESA, European Space Agency, zusammengefunden haben, die sich eben hier gruppieren, um ihre Ressourcen zu bündeln. Wir sind vor allen Dingen, was Wissenschaft betrifft, sehr aktiv, also kooperieren ja mit an der ISS, der Internationalen Raumstation, sind an verschiedenen anderen Projekten beteiligt, also gerade auch was Explorationen betrifft. Wir sind in unseren Fähigkeiten, hängen noch ein bisschen hinterher. Also wir haben in einzelnen Bereichen sehr gut uns ausgebaut. Wir haben eben mit Galileo dieses eigene globale Positionssystem aufgebaut, was mittlerweile besser und genauer als GPS ist. Wir haben mit Copernicus den Goldstandard der Erdbeobachtung, also die besten Systeme vor Ort. Wir müssen allerdings, wo wir noch sehr hinterherhängen, ist Lagebildaufklärung, also Space Situational Awareness. Das heißt, was befindet sich da oben? Ganz wichtig auch, um die Sicherheit zu gewährleisten vor Weltraumschrott und anderen. Aber auch verschiedenste andere Bereiche, Kommunikation, also sowas wie IRIS², was wir dabei sind aufzubauen, natürlich in einem viel geringeren Umfang als jetzt beispielsweise Starlink.
Können Sie das kurz erklären nochmal?
Also IRIS² ist eben auch ein Satellitenkommunikationssystem, was erst nur zivil gedacht war, was natürlich jetzt wir denken alle Systeme zivil in Europa. Und wir merken jetzt eben auch, dass sie durchaus auch militärische Komponenten haben können. Also auch Copernicus, was wie gesagt einen Großteil dieser Klimadaten liefert, kann man natürlich auch für andere Bereiche nutzen. Das heißt, wir sind gerade erst aufgewacht, welche Bedeutung der Weltraum auch sicherheitspolitisch haben kann. Wir haben es im strategischen Kompass der EU drin. Die EU hat sich selber auch eine eigene Sicherheits- und Verteidigungsstrategie im Weltraum gegeben, 2023. Das heißt, als Europa sind wir da auf dem Weg. Als Deutschland sind wir noch ein bisschen hinterher, muss man dazu sagen. Also wir haben es auch zumindest schon mal erkannt, wenn Sie in die nationale Sicherheitsstrategie reinschauen. Wir warten alle gespannt auf die Weltraumsicherheitsstrategie. Die erste, die es geben soll, die sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Dann Anfang diesen Jahres, wir schauen mal. Also das heißt, wir müssen aber dann auch natürlich nicht nur definieren, dass der Weltraum von Bedeutung ist, sondern auch schauen, wie wollen wir denn unsere Systeme schützen? Was können wir? Was sollten wir können? Was brauchen wir dann eben noch dafür? Und momentan betreiben wir einfach nur beobachten und warnen, wenn wir an die Systeme im Weltraum denken.
Und das ist aus Ihrer Sicht zu wenig?
Ja, man sollte doch drüber nachdenken, wie kann man zum einen die Systeme, die man hat, nur die einen sind oben, aber die neuen, die man hochschickt, vielleicht ein bisschen besser schützen. Also wenn Sie hören, unsere Satelliten da oben sind blind. Also wir haben zum Beispiel keine optische Aufklärung. Wir haben keinen Schutz gegen Laser beispielsweise mittlerweile. Das ist alles noch nicht da. Wir überlegen, wie kann man dann eben auch das Lagebild verbessern, also auch da größere Fähigkeiten entwickeln, dass man eben nicht nur von Daten anderen abhängig ist, sondern auch selber Daten erfassen. Wir sind dabei. Wir haben auch eine European SST, also eine Initiative, dieses Weltraumbild zu bessern und aufzuklären. Aber wir haben hier noch einen großen Nachholbedarf. Sowohl in Europa, aber noch mehr in Deutschland.
Frau Dr. Netzold, vielen Dank für Ihre Zeit und das sehr spannende Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zu unserem Gast, der Politikwissenschaftlerin Antje Netzold von der TU Chemnitz, gibt es unter einem Link in den Shownotes. Dort findet sich auch ein Link zu dem Buch Strategischer Wettbewerb im Weltraum. Politik, Recht, Sicherheit und Wirtschaft im All. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.